Durch wie viele Tore und Türen werden wir 2022 gehen? Durch eine sind wir schon gegangen, der 1.1. war gestern, also diese Türe haben wir. Und andere Türen und Tore werden kommen. Ein paar Türen und Tore sind uns jetzt schon bekannt. Manche von uns beenden ihre Schulzeit. Das ist eine Tür. Manche von uns, vor allen Dingen, wenn ich an unsere Käthe denke, die beginnen die Schule. Das ist auch was Bekanntes. Manche von uns stehen vielleicht aus irgendwelchen Gründen vor beruflichen Veränderungen. Manche vor familiären Einschnitten. Selbst bekannte Tore und Türen können für uns eine Herausforderung sein. Vielleicht müssen wir uns in andere Hände begeben. Andere Menschen, unsere Vorgesetzten, oder wir müssen andere pflegen. Also wir merken schon, Türen und Tore, die uns bekannt sind, können herausfordernd sein. Und dann gibt es noch die Tore und Türen, die uns jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt sind. Die wir nicht einschätzen können. Wo wir nicht wissen, was kommt. Eventuell müssen wir durch das Tor der Krankheit, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht sind wir gezwungen, uns zu verändern. Eine ältere Dame, die ich immer besuchen darf, die sagt zu mir immer: Lieber Falk, nichts bleibt, wie es ist. Sie muss es wissen, sie ist 87. Wenn das als Lebensweisheit am Ende eines Lebens steht, ist das was Gewonnenes, dass jemand mitbekommen hat, die Dinge, wie sie sind, werden nicht bleiben. Eventuell kommt in diesem Jahr Christus wieder. Ist möglich. Vielleicht sogar realer, als dass wir sterben. Zumindest hat die ersten Christen, die es gab, haben so gelebt. Für sie war die Wiederkunft Christi realer als ihr eigenes Sterben. Vielleicht stehen wir im kommenden Jahr an Gräbern von Lieben oder wir liegen selbst in einem. Ist möglich. Dieses Jahr hat Tore für uns, die wir nicht einschätzen können. Und ich hatte die letzten 14 Tage Zeit. Und die Predigt war schon vorneweg fertig, habe mich drüber gefreut, aber habe öfters drüber nachgedacht. Und es hat schon etwas wahnsinnig Ernüchterndes, wenn man bedenkt, was man alles nicht im Griff hat. Durch welche Tore wir gehen müssen, ob wir uns dagegen wehren oder nicht, das haben wir nicht im Griff. Ich möchte euch heute etwas über ein Tor erzählen. Das hängt mit der Jahreslosung zusammen und ich habe euch so ein Tor mitgebracht. Dieser Granitsteinbogen, den ihr hier vorne seht, der steht in dem schönen Oberlausitzer Dorf Temitz-Tumitz. Und wenn ihr das Haus anguckt, dieser schmucke sozialistische Block, unten links war mein Zimmer im Steinmetz-Internat. Und ich habe, wenn wir rausgeguckt haben, immer auf diesen Granitbogen geschaut. Eigentlich was sehr Schönes. Ich bin oft da durchgegangen. Und als mir diese Assoziation kam mit diesen Toren und Türen, auch in Verbindung mit dieser Jahreslosung, ist mir dieses Bild wieder in Sinn gekommen. Eine Tür hat zwei Seiten, eine Tor hat zwei Seiten. Manchmal geht man mit Toren auch ein bisschen kritisch um, kann man mal reingucken, es war im Jahr 2010, habe ich gefunden. Das ist derselbe Bogen von der anderen Seite. Eine Steinmetzfirma hat versucht, keine Steinmetzfirma, sondern eine Dachdeckerfirma mit dem Miet-LKW versucht, durch diesen Torbogen durchzukommen, es ist so geendet. Aber er steht wieder. Also wer sich das mal angucken will, hochinteressant, das Granitdorf Temitz-Tumitz an der B6 zwischen Bischofswerda und Bautzen. An Christus zu glauben, ist auch wie durch so ein Tor zu gehen. An Christus zu glauben, ist hinzukommen zu ihm, ihn anzunehmen, durch dieses Tor des Glaubens hindurchzugehen, zu vertrauen. Natürlich wissen wir trotzdem nicht, was nach diesem Bogen kommt. Aber wisst ihr, das möchte ich dir von Anfang an sagen, auch in dem neuen Jahr, es ist deine Verantwortung, deine menschliche Verantwortung, durch das Tor des Glaubens zu gehen. Wir werden die Jahreslosung gleich nochmal angucken, aber ein wichtiger Bestandteil dieser Jahreslosung ist, wer zu mir kommt. Das bedeutet, ich, du, wir alle, wir haben die Verantwortung, zu Christus zu kommen. Mit unserem tagtäglichen Leben, mit unseren Gebeten, mit unseren Gedanken. Diese Verantwortung wird niemandem von uns abgenommen. Deshalb heute ein paar Gedanken dazu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Man muss hier sehr aufpassen. Es ist wieder mal, leider Gottes, sage ich, nur ein Halbvers. Die Jahreslosung ist nur ein Halbvers, ein Halbgedanke. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig, uns das Umfeld zu vergegenwärtigen und erst einmal den ganzen Vers anzuschauen, der uns für dieses Jahr gegeben ist. Und ich habe den mal mitgebracht in zwei Übersetzungen. Das ist in einem Gespräch, was Jesus mit dem Volk führt. Da heißt es: Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die neue Genfer Übersetzung, die ich sehr schätze und die das auch sehr gut wiederbringt, auch ein bisschen verständlicher, da heißt es: Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Schauen wir uns diese Außenseite des Tores an. Wir gehen jetzt praktisch im Bild gesprochen durch dieses Tor hindurch. Und ich fange mit dem zweiten Hauptteil an. Und da steht praktisch über diesem Tor des Glaubens eben dieser wichtige Satz: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Okay. So wie ich unsere Lage einschätze, vielleicht würde sich der ein oder andere unter uns über eine andere Jahreslosung auch freuen, die vielleicht ein bisschen was anderes verspricht, ein bisschen was Schöneres. Ich habe mal ein paar Dinge zusammengefasst, wo ich sage: Mensch, mit dieser Jahreslosung könnte ich auch gut leben. Schauen wir uns mal ein paar Möglichkeiten an. Keine von denen steht in der Bibel, aber viele von diesen Möglichkeiten ist vielleicht in unseren Herzen. Wie wäre es denn, wenn es heißen würde: Wer zu mir kommt, wird Trost und Zuversicht in jeder Lebenslage haben. Das wäre doch was. Oder: Wer zu mir kommt, der trifft die richtigen Entscheidungen. Wer zu mir kommt, wird Recht bekommen und Recht behalten. Oder: Wer zu mir kommt, der erhält gehorsame Kinder und familiären Frieden. Ja. Ich habe überlegt, ob ich wirklich eine Abstimmung mache. Ne? Also wenn wir sowas hätten, ne, in der Bibel, ne? Oder: Wer zu mir kommt, lebt in Glück und stirbt mit Frieden. Das war doch eine tolle Zusammenfassung. Vielleicht habt ihr andere Dinge im Kopf. Was würdest du wählen, wenn du wählen könntest? Oder heutzutage macht man es ja so, dass man hinter Dingen, die man schön findet, Punkte dahinter klebt. Wo würdest du deinen Punkt dahinter kleben? Wer von euch würde sich fürs Original entscheiden? Wisst ihr, es hört sich ein bisschen wenig an. Wer zu mir kommt, wird nicht hinausgestoßen. Das klingt so, wird reingelassen. Aber weißt du, wenn man diese Liste sieht, offenbart es ein ganzes Stück auch unser Herz. Welches Bild hast du von Gott? Für was ist er denn zuständig in deinem Leben? Erwartest du wirklich von ihm eine Annahme in Ewigkeit? Vergebung von Sünde? Oder erwartest du von ihm, dass er deinen, ich sag mal, deinen inneren Unfrieden, die Löcher in deiner Seele, die wir alle kennen, irgendwie ausfüllt? Das soll er doch machen, oder? Ich denke, wir brauchen sehr den Fokus darauf, dass wir Christus erkennen, auch in dem, was er wirklich schenkt und geben will. Dass er uns alles andere auch schenken möchte, ist ganz klar. Aber das Hauptaugenmerk liegt woanders. Und um das mal euch zu verdeutlichen, möchte ich gerne nochmal in das Umfeld dieses Textes hineinschauen. Ich lade alle ein, dieses ganze Kapitel 6 im Johannesevangelium zu lesen. Kannst gerne nochmal zurückmachen. Ich lade euch gerne ein, dieses ganze Kapitel 6 nochmal zu lesen, weil da gibt es zwei Geschichten, die im Vorfeld sind. Die erste Geschichte ist die Speisung der 5000. Da ist eine Menge von Menschen satt geworden. Da ist eine Menge von Menschen in ihrer Sehnsucht gestillt worden. Die haben Brot bekommen. Denen ging es auf einmal gut. Die haben mitgekriegt, der Jesus, der steht für Brot. Der steht dafür, dass Hunger gestillt wird. Und dann haben die noch gesehen, dass 12 Körbe übrig bleiben. Na, das wäre doch, also so einen Christus zu haben, dass ich sage, Mensch, ich gucke jeden Tag in den Kühlschrank rein, ich muss nie einkaufen gehen und da ist alles drin. Überfluss, Brot und Fisch, vielleicht noch sogar noch ein bisschen was mehr. Das Volk hatte so ein Bild von Christus, so waren sie auf ihn eingeschossen. Und dann gibt es noch eine Geschichte. Da hat Jesus seine Freunde, seine Jünger ins Boot geschickt, in einen Sturm hinein. Und dann ist mitten im Sturm ihr Jesus gekommen und hat den Sturm beruhigt. Und hat auch noch gemacht, dass sie im selben Moment, wo der Sturm ruhig war, auch noch am Ziel waren. Die mussten gar nicht weiterrudern. Schön, ne? Wäre das nicht genial? Ein Christus für unser Leben so zu haben, der auf der einen Seite den Kühlschrank füllt mit Brot und Fisch und auf der anderen Seite mitten im Sturm immer zum richtigen Zeitpunkt da ist, alles ruhig macht, ich bin am Ziel. Das wäre genial. Und ich weiß, dass ihr das alle auch schon mal erlebt habt. Aber ich weiß, dass ihr alle auch schon mal was anderes erlebt habt. Dass eure Sehnsucht nicht gestillt wurde. Dass die Stürme, wenn sie denn da waren, länger geblieben sind, als man das wollte. Dass man sogar mitten im Sturm noch wusste, ich habe noch eine große Strecke vor mir und es gibt jetzt niemanden, der mich in dem Ruderboot bis zum Ziel hinführt. Die Herausforderung war, das hatten sie von Jesus gesehen. Und sie hatten ihr Bild von Jesus auf das fixiert. Voller Kühlschrank, genug Fischdosen im Schrank und der Sturm wird beruhigt, ich bin am Ziel. Und jetzt gibt es Stress, weil Jesus ihnen klar machen muss, pass mal auf, das ist nicht mein Kernprogramm. Das ist nicht das, wofür ich in Gänze stehe. Das sind Zeichen. Zeichen für meine Macht, die ich euch gegeben habe. Und jetzt spinnt sich dort ein Gesprächsgang zustande. Und das sagt Jesus im Vorfeld unserer Jahreslosung, ihr sucht mich. Ihr sucht mich, weil ihr von dem Brot gegessen habt. Deswegen. Und dann bittet das Volk Jesus und sagt, gib uns alle Zeit solches Brot. Alle Zeit. Und dann sagt Jesus, ihr Lieben, ich bin doch das Brot des Lebens. Ich. Ist das nicht verrückt? Sie reden mit Jesus. Sie rennen hinter ihm her. Sie wollen was von ihm. Aber sie erkennen ihn nicht. Und ich denke, da finde ich mich so schnell wieder. Ich will irgendwas. Aber erkenne ich Christus? Es ist ja manchmal so, ne, dass es im Bild gesprochen, ich laufe mit dem Förster durch den Wald. Er erklärt mir was zu den einzelnen Bäumen, zu den Pflanzen und zu den Tieren. Und ich staune und freue mich und irgendwann frage ich, eine Frage habe ich noch, wo ist denn jetzt der Wald? Oder aber, ich denke an unsere Tochter Käthe, wenn wir immer im Sommer gesagt haben, wir fahren in den Urlaub. Da dachte sie immer, Urlaub, das ist irgendein ganz bestimmter Ort. Und dann waren wir am Meer und dann haben wir ein Feuer gemacht und dann sind wir mit dem Fahrrad gefahren und wir haben Zeit verbracht und irgendwann nach ein paar Tagen fragt sie, wo ist denn jetzt der Urlaub? Und manchmal denke ich, genauso geht es uns auch. Wir sind mit Jesus unterwegs. Er zeigt uns, er ist da. Aber haben wir ihn in dem erkannt, was er ist? Der der Ewigkeit schenkt, der der Vergebung gibt. Ich glaube, es ist was ganz Wichtiges, das immer wieder zu verstehen. Es geht in diesen Worten hier nicht um Äußeres, es geht um Inneres. Es geht nicht bei diesen, wer zu mir kommt, um die Dinge, die in unserer Welt sind, die uns manchmal Freude machen, manchmal Sorge. Nein, es geht hier um Ewiges. Ewiges Leben. Das bekommen wir bei Christus. Garantiert. Das klingt jetzt wahnsinnig platt und fromm. Am Ende geht es in der Kirche ja immer irgendwie um Ewigkeit und Schuldvergebung. Vielleicht ist es auch so, es klingt platt und fromm. Aber wir müssen vom Gegenteil her denken. Jesus ist das Leben. Er gibt Ewigkeit. Das bedeutet, wenn du Christus nicht hast, bist du tot. Selbst wenn du hier sitzt und lebendig bist, bist du ohne Christus tot, weil er Leben ist. Das lässt sich ja manchmal sehr schön erklären. Ich habe heute ein total geniales Beispiel neben mir. Der da. Er steht schon in ein paar Wochen, er sieht nach wie vor schön aus, vor allen Dingen aus den letzten Reihen. Ich zeige euch mal was. Der ist tot, Leute. Der ist, seitdem ihn der Lars in der Landesgemeinde abgesägt hat, seit dem Zeitpunkt ist er tot. Wir stellen ihn noch an und beleuchten ihn noch, aber er ist tot. Ein Leben ohne Christus ist auch, ne, wir werden nie abgesägt, aber wir sind von Grund her vom ewigen Leben getrennt. Das ist unser natürlicher Ausgangspunkt. Wir machen uns auch schick und hübschen uns auf. Aber wir sind tot. Und deswegen muss Christus diese Kernbotschaft in unser Leben hineinsagen, dass uns die Augen aufgehen, dass wir sagen, Mensch, wenn du zu Christus kommst, dann hast du ewiges Leben. Und jetzt beginnt was ganz Verrücktes in diesem Text. Die Leute ärgern sich. Die ärgern sich über diese Botschaft, weil die wollen Brot und Sturmstillung. Das wollen sie. Da heißt es drin, sie murren. Wie das Volk Israel im Alten Testament. Das kann man wunderbar übersetzen mit Brummen und Nörgeln. Macht ja niemand von uns. Das ist so sowas, was nach innen geht. Ne? Brummen und Nörgeln. Und dann kommt noch was Zweites. Die meisten von denen gehen. Als sie hören, es geht um Ewigkeit und es geht gar nicht um Brot und es geht gar nicht um Sturmstillung, da gehen sie. Sind sie weg. Ich lade euch herzlich ein. In diesem Jahr, vielleicht ist es ja das Letzte, diesen Fokus der Ewigkeit Gottes in den Blick zu bekommen. Die Annahme von Gott zu leben und zu erfahren, das wünsche ich mir auch für mich. Ich wünsche es euch, dass wir die großen Worte Vergebung und Neuanfang in unserem Leben praktizieren. Dass wir verstehen, ein Leben mit Christus ist eine Rettung aus dem ewigen Tod. Wenn du durch Tore gehst dieses Jahr, wenn es vielleicht manchmal mies läuft, wenn du traurig bist, weil du von Menschen abgewiesen wirst, wenn du dieses Abgeschiedensein vielleicht wirklich erlebst, dann sagt Jesus auch in diese Situation hinein, pass auf, ich stoße dich nicht weg. Deswegen kann ich dich nur bitten, dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. Auch wenn du dich vielleicht jetzt noch ein bisschen lebendig fühlst, aus eigener Kraft heraus. Am Ende siegt das Sterben. Und deswegen ist es so wichtig zu wissen, wo unsere himmlische Heimat ist. Ich möchte euch gerne noch einen Vers mitgeben, vielleicht für alle die, die auch zweifeln, fragen, gehöre ich denn dazu, bin ich denn dabei? Ich möchte euch das mit sagen, was im unmittelbaren Umfeld auch dieses Textes steht. Da heißt es, und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tage vom Tode auferwecke. Das ist das, was Christus tut. Und ich weiß, wir sind manchmal kritische Hörer. Und der eine an der andere wird jetzt denken, was ist denn, wenn ich nicht zu denen gehöre, die Gott da den Christus gibt? Ich bitte dich, dass du diese Zweifel in deinem Herzen wirklich beiseite schiebst. Natürlich gibt es diese Worte, dass Gott auserwählt. Aber es steht nirgendwo in der Heiligen Schrift, dass jemand zum Unheil oder zur Verdammnis erwählt ist. Nirgendwo. Gibt's nicht. Es ist der Wille Gottes, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Das ist seine Herzensmotivation. Das ist sein Gottsein. Und jetzt gehen wir durch dieses Tor hindurch und wir schauen von der anderen Seite, leider habe ich von der anderen Seite kein Bild, musste dasselbe nehmen, im Durchgehen und Umdrehen. Und da setze ich mal diesen ersten Teilvers oben drüber, da heißt es, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Alle, die der Vater mir gibt. Es ist gar nicht allein deine Entscheidung zu glauben, das ist die andere Seite. Und ich muss sagen, je länger ich mit diesem Glauben lebe, staune ich manchmal darüber, wie das denn geht, dass das in mir glaubt. Dass ich glauben kann, dass es eine Ewigkeit gibt, dass ich glauben kann, dass ich Vergebung habe. Ich bin mittlerweile im 40. Lebensjahr angekommen. Ich hätte mit 20, 21 gesagt, ich habe mich für Christus entschieden. Sage ich jetzt auch noch. Aber ich würde immer dazu sagen, Christus hat es mir geschenkt, dass ich glauben darf. Ein riesiges Geschenk, wofür ich wahnsinnig dankbar bin. Und ich glaube, das sieht man erst, wenn man durch das Tor durchgegangen ist. Wenn man zurückblickt und mitbekommt, Mensch, ich darf glauben. Gott, der dich geschaffen hat, Gott, der dich geschaffen hat, gibt dich in die Hand des Christus. Ist das nicht genial? Alle, die der Vater mir gibt. Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Zu dem Geschenk muss ich was sagen. Im Februar hat der Jugendkreis mal in Klingenthal Gemeindestunde gehalten. Und dann wurde mir im Nachhinein dieses Geschenk für den Jugendkreis überreicht. Das war im März. Ich würde das gerne dem Jugendkreis noch zukommen lassen. Das habe ich beim Aufräumen im Arbeitszimmer gefunden. Wenn die Schokolade innen weiß angelaufen ist, mache ich das neu. Also ne, das ist, liegt ganz klar. Aber ich habe dieses Geschenk gefunden. Und jetzt stellt euch mal vor, du bist ein Geschenk, das Gott, der Vater, dem Christus in die Hand gibt. Und dann sagt Gott, der Vater, zu Christus, verlier es nicht, es hat Ewigkeitswert. Und das steht in diesem Text, in dem ganzen Kapitel 6 im Johannesevangelium. Wir sagen ja manchmal, Glaube ist wie ein Geschenk, das musst du annehmen und auspacken und dann musst du es gebrauchen. Stell das doch mal so vor, du bist ein Geschenk als ein Mensch, du persönlich, und du bist in die Hand des Christus gegeben. Nicht in die Hand von irgendwelchen Menschen, in die Hand des Christus. Und jetzt stelle ich eine lebenspraktische Frage. Wie lebt es sich, wenn du weißt, du bist ein Geschenk, das Ewigkeitswert hat? Wie gehen wir damit um, wenn wir wissen, wir sind ein Geschenk, das Christus in die Hand gegeben ist? Wie gehen wir um mit Punkten, wenn wir zurückgesetzt werden, wenn wir abgewiesen werden, wenn wir nicht genügen, wenn wir nicht gehört werden, wenn uns vielleicht auch Jahrzehnte unseres Lebens ein ganzes Stück erdrücken? Ich hoffe, dass dass die Erkenntnis, dass du ein Geschenk bist, das aus der Hand des Vaters in die Hand des Christus, der sein Leben für dich gegeben hat, wenn du das erkennst, dass du in diese Hand gegeben bist, dass diese Retterliebe mehr Gewicht hat als alles andere. Durch dieses Tor gehen wir. Auf der einen Seite ist die Einladung, komm zu mir. Und auf der Rückseite dieses Tores liest du, dass du vom Vater in die Hand des Christus gegeben bist. Ein zweites Bild, was vielleicht da auch nochmal zur Umrahmung passen würde. Am Ende ist es wie eine Bahntrasse. Es heißt eine Bahntrasse, aber es sind zwei Gleise. Das eine Gleis ist, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Das zweite Gleis, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Wenn ich angefangen habe, diesem Geheimnis hinterher zu spüren, wenn ich anfange, das glauben zu können, dann kann ich mit Christus früh morgens aufstehen, mit frohem Mut meine Zähne putzen, mit ihm Entscheidungen treffen, mit ihm meine Lieben, die mich umgeben, lieben. Aber wisst ihr, was dann passiert? Wenn das gilt, zerschmilzt aller menschlicher Selbstruhm. Es zerschmilzt alles fromme Gedue. Aber es zerschmilzt auch aller ängstlicher Kleinglaube. Es wird durch viele Tore gehen im Jahr 2022. Gewollt oder gezwungen, fröhlich oder traurig, lebendig oder gestorben. Der Wille des Christus über deinem Leben steht fest. Er will nicht, dass du verloren gehst. Deswegen geh durch dieses Tor des Glaubens und komm. Ich möchte gern schließen mit einem Wort von Hans-Joachim Eckstein, der diesen Punkt, was ich gerade versucht habe, ein bisschen zu erläutern, in einen Satz sozusagen formuliert hat. Da heißt es: Unsere Hoffnung gründet nicht darin, dass wir Christus ergriffen haben, sondern dass er uns ergriffen hat, damit wir unsererseits nach ihm greifen. Wenn wir das glauben und sehen, wenn wir dazu ein Ja haben, steht dieser Bogen der Ewigkeit, durch den wir hindurchgehen. Und wir können mutig alle anderen Tore im Jahr 2022 bewältigen. Amen.